Deutschlandfunk, Kultur heute.
Krankheit als Metapher, Against Interpretation, über Fotografie, AIDS und seine Metaphern, das Leiden anderer betrachten. Die Titel ihrer Bücher und Essays sind typisch für die Essayistin, Kulturtheoretikerin Susan Sontag. Sie las im Ungeschriebenen, bislang Unbeachteten. Die New Yorker Intellektuelle, die heute vor 20 Jahren starb, verehrte Thomas Mann und wurde von Hannah Arendt geprägt. Wie? Das hören wir im Verlauf dieser Sendung. Michael Köhler lädt Sie herzlich zu Kultur heute ein. Willkommen. Zuerst wollen wir uns aber einer Kunstsparte widmen im Jahr 2024 und auf sie blicken, die es vorsichtig gesagt nicht immer leicht hat, die Tanzkunst. Und damit sind wir schon bei der Gretchenfrage von überlieferter Kultur überhaupt. Wie bewahren, wie erinnern, wie aufheben, was vorzüglich war? Wie hältst du es also mit der Tradition, und das ist dann ein Fall für die Kollegin Wiebke Hüster, Frau Hüster, wie umgehen mit dem großen Erbe einer flüchtigen Kunst, sagen wir, in Hamburg, in Wuppertal, in Stuttgart?
Eigentlich nur sagen, mit Ausnahme von Hamburg geht der sogenannte Peace Drain einfach weiter. Also dieser Verlust an Repertoire, und jetzt spreche ich nicht vom 19. Jahrhundert, sondern vom 20. und frühen 21., das verlieren wir, und wir verlieren es, und wir verlieren es. Die Ballerus von Diaghilev sind überhaupt gar kein Begriff mehr auf unseren Bühnen, nur als Beispiel. Die Postmoderne aus Amerika, aus Frankreich muss man suchen. Aber in Hamburg hat sich das John Neumeyer sehr viel besser eingerichtet. Er ist jetzt nach 51 Jahren gegangen als Ballettdirektor, immerhin. Und der junge Demis Volpi ist sein Nachfolger. Und man möchte ihn eigentlich ein bisschen bemitleiden, wenn man sich diese erste Spielzeit anguckt. Wie er anfängt, ist es falsch. Er hat ein paar neue Stücke hinzugefügt. Einen Van Manen, einen Forsyth, ein neues Stück von ihm selbst. Etwas von Asia Barton. Aber der Rest bis zum Ende der gerade begonnenen Spielzeit ist John Neumeyer, John Neumeyer und John Neumeyer. So, man kann eigentlich sagen, es geht eigentlich weiter wie vorher.
Zur Erinnerung, wir müssen vielleicht noch über andere Orte reden, also über Wuppertal und Stuttgart. Was haben Sie dazu zu sagen?
Ja, Wuppertal ist ein ganz anders gelagertes Problem, aber ähnlich dramatisch, möchte man sagen. Hier hat ja der Franzose Boris Schamatz die Leitung übernommen. Er hat im Januar eine Neuinszenierung von Nelken präsentiert, die man eigentlich nur als Katastrophe bezeichnen kann, bis auf die wahnsinnig schöne Darstellerin, Tänzerin Naomi Brito. Man hat Lutz Förster, einen der bedeutendsten, auch einprägsamsten Protagonisten von Pina Bausch, nicht mal für nötig gehalten, zu vernünftigen Proben einzuladen. Man hat ihm angeboten, ja, es wäre schön, wenn Sie mal einen Vormittag vorbeikämen. So geht es nicht. So kann man das Erbe von Pina Bausch wirklich ruinieren. Wir sprechen jetzt gar nicht von den ganzen Stücken, die sowieso nicht zu sehen sind. Nelken ist ja eins der prominentesten. Aber was wirklich ein Highlight war, jetzt im November, hat Meryl Tankard, eine frühe Tänzerin von Pina Bausch und eine sehr gute Tanztheaterchoreografin, eine Reinszenierung von Pina Bauschs berühmtem Kontakthof gemacht, hat es Echoes of 78 genannt. Und das war super, das war so berührend. Da waren frühere Darsteller, da waren Filmaufnahmen aus der Uraufführung zu sehen. Das war wirklich zugleich eine Geschichtsstunde und eine Sternstunde.
Was ist mit Stuttgart?
Ja, in Stuttgart. Also ja, Sam Riley spielt John Cranko. Ich fand's kitschig. Ich fand's einen deutschen Fernsehfilm. Das Rührende daran war, dass nochmal viele der alten Protagonisten zumindest im Abspann klein in diesem Film auftauchen. Birgit Keil zum Beispiel, die große Cranko-Ballerina, die in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden ist, taucht da nochmal auf. Aber sonst, glaube ich, kann man mit diesem letzten Zucken von John Cranko wirklich nicht viel anfangen.
Zur Erinnerung gehört auch, an verstorbene Künstler und Künstlerinnen zu erinnern oder auch an Jubilare. Tun Sie das mal.
Ja, die große Nele Hertling, die uns im Hebbeltheater in Berlin seit den 80er Jahren beigebracht hat, was eine internationale Koproduktion im Tanz ist, ist 90 Jahre alt geworden. Ich gratuliere ihr von Herzen. Das sind auch meine beruflichen Anfänge. Es ist wundervoll, sie zu sehen, wie aktiv, wie lebendig sie ist. Yvonne Rainer, die große Ikone des postmodernen amerikanischen Tanzes, ebenfalls 90 Jahre alt geworden. Und im Alter von 95 Jahren, das hat mich sehr traurig gestimmt, ist die erste Tänzerin des großen amerikanischen Choreografen Merce Cunningham, Marian Prieger-Simon, gestorben, die wirklich seine erste Studentin war und ganz früh von 1953 an im Black Mountain College mit ihm getanzt hat. Das ist ganz wundervoll. Wir müssen auch noch mal nach diesen traurigen Worten, auch Michaela de Prince ist gestorben, eine Tänzerin, die in Sierra Leone als Waisenkind begonnen hat zu tanzen, dann nach Amerika adoptiert wurde und im Alter von 29 Jahren an einer Krankheit gestorben ist. Wir müssen trotz dieser Toten auch mal auf die Skandale in diesem Jahr zu sprechen kommen, lieber Michael Köhler. Laurie Anderson hat eine Folkwang-Professur nicht angetreten wegen ihrer anti-israelischen Haltung, weil sie deswegen angegriffen wurde. Gilles Romand, seit 2007 der Company-Direktor des Béjart Ballet, gefeuert wegen MeToo, um es knapp zusammenzufassen. Er hatte einen Produktionsleiter, der Tänzer sexuell belästigt hat. Cynthia Luemi hat einen Skandal ausgelöst bei Anne-Theresa de Kersmacher. Es kam nämlich raus, dass die große Choreografin ihre Tänzer echt schlecht behandelt hat.
Was hat sie, wenn sie, sagen wir mal, als Trüffelsucherin der Tanzkunst in der Republik unterwegs waren, denn dieses Jahr bewegt?
Ja, es hat mich bewegt, dass ich weiterhin sagen muss, kein Ballettdirektor, auch nicht in Deutschland, auch nicht die großen Häuser Stuttgart, Berlin, München, scheint sich der Aufgabe der Kanon-Diskussion wirklich stellen zu wollen. Was hier aufgenommen wird an Repertoire, ist mit Ausnahme des Foresight-Abends in Berlin wirklich meiner. Es ist nicht wirklich wichtig. Was mich wirklich positiv berührt hat, waren die tollen Festivals, allen voran Impulstanz im Juli in Wien, hinfahren. Wirklich fantastisch. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass obwohl Trajal Harrell, der große postmoderne amerikanische Choreograf, der das Voguing uns Deutschen erstmal beigebracht hat, der ist zwar nicht mehr im Schauspiel Zürich, aber er wird in Zürich weiterhin arbeiten. Man hat ihn dort finanziell so gut aufstellen können durch Mäzenatentum auch, dass sein Ensemble dort weiter bestehen kann. Seine Aufführung Tambourines mit Alicia Aumeler, der Schauspieler aus Zürich, Schauspielerin, war großartig. Und wenn ich sagen soll, vorhin habe ich erwähnt, dass die Ballerüs weg sind, Diaghilev, der wirklich der Sprung des Balletts in die Moderne, dann freue ich mich wahnsinnig darüber. Der Oscar des Tanzes geht für mich wie jedes Jahr an Alexei Radmansky. Er hat Stravinskys Le Baiser de la Fée neu, eigenständig choreografiert, inszeniert und schafft es uns noch einmal zu zeigen, was der Aufbruch in die Avantgarde bedeutet hat. Ein stellenweise abstraktes, ein wunderschön erzählerisches, ein fantasievolles, ein die Tradition, die folkloristische Tradition auch aufnehmendes Spiel mit der Geschichte, aber verwandelt in eine Erzählung, die uns etwas sagt, die wir verfolgen können.
Wie das Erbe bewahren und was uns buchstäblich bewegt. Über das Tanzkunstjahr 2024 war das Wiebke Hüster. Es gibt ihn auch in Darmstadt oder auf Zeche Zollern in Dortmund oder in der Hagener Folkwang-Bewegung, der Villa von Karl-Ernst Osthaus. Respektablen Jugendstil. Jene Kunstrichtung, die um 1900 durch Einführung floraler, fließender Stilelemente mit der Schwere der Materialien, der Schwere des Lebens brechen wollte. Alles reformieren. Gebaute Umgebung, aber auch Alltagsgegenstände. Meist wird Jugendstil aber nur mit den prominenten Orten in Paris oder Wien in Verbindung gebracht. Aber in Deutschland war die Kunstbewegung auch prägend. München war der Ausgangspunkt für deutschen Jugendstil. Eine große Ausstellung in der Kunsthalle München zeigt das. Julian Ignatowitsch.
Die Jugend, ach, die Jugend. Mit wehmem Kleid, engelsgleichen Rüschenflügeln und sanftem Gang schweben zwei Frauen über eine Wiese. Die personifizierte Jugend und eines der ersten Cover der gleichnamigen Zeitschrift, die am 1. Januar 1896 in München erschienen ist. Die Jugend, illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben.
Die waren so ferne revolutionär, dass immer alle zwei Wochen Künstler eingeladen wurden, einen neuen Umschlag zu gestalten. Das war ganz neu. Davor hatten Zeitschriften immer einen gleichmäßigen Look. Und die Künstler haben sich vor allem abgesetzt gegen den Historismus, der in München natürlich und in den meisten deutschen Städten vorherrschte.
Erklärt Museumsdirektor Roger Diederin. Aus der Jugend entsteht der Jugendstil als eine Reformbewegung, die sich von der Natur inspirieren lässt und auch Künstlerinnen Chancen bietet. Geschwungene Formen, Schnörkel und Ornamente. Davon ist gleich in den ersten Ausstellungsräumen eine Menge zu sehen. Etwa der blumenähnliche Kerzenleuchter von Gertraud von Schnellenbühl oder die muschelgleiche Visitenkartenschale von Sophie Burger-Hartmann. Broschen mit Schnecken und Heuschrecken, Stühle und Teppiche mit Schmetterlingsmuster. In der Schau ist von Interieur über Schmuck, Kleidung bis hin zu Skulpturen, Bildern und Textilarbeiten vieles zu sehen, was der Jugendstil in seiner Blütezeit in München hervorgebracht hat.
Nichts weniger als die Welt zu reformieren. Denn es gab natürlich auch soziale Bewegungen. Frauen wollten Stimmrecht haben, wollten nicht mehr buchstäblich in einem Korsett gezwängt werden, Naturheilkunde, es gab ein vegetarisches Restaurant. All diese Themen, die uns heute noch sehr bekannt vorkommen, die spielten um 1900 in München. Da lag was in der Luft. Und das haben Künstler aufgegriffen und wollten damit vor allem Objekte, Alltagsgegenstände neu gestalten, besser gestalten, damit wir ein besseres Leben haben.
Kunst und Design für eine größere Masse zugänglich zu machen, ist ein weiteres Ziel. Richard Riemerschmieds Maschinen und Bruno Pauls Typenmöbel, schlicht und funktional, sind erste Vorläufer des IKEA-Puzzlesystems und des Bauhaus. Das ist eine der weniger bekannten kunsthistorischen Einsichten, die die Schau darlegt. Die andere? Der Jugendstil kann auch als Vorbote der Street Art gelten, denn mit ihm eroberte die Kunst die Straßen. Auf schicken Werbeplakaten, edlen Ausstellungsankündigungen oder politischen Aufrufen. Bis auf Häuserfassaden erstrecken sich die Ornamente, auch heute in München noch teilweise zu finden, etwa in der Leopoldstraße 77 in Schwabing, mit Formen, die an Farne und Bäume erinnern. Das spektakulärste Gebäude ist aber den Nazis und dem Krieg zum Opfer gefallen, das Hof-Fotoatelier Elvira.
Das wurde von zwei Frauen, ein lesbisches Paar, betrieben, die beide als Fotografinnen ausgebildet waren. Und das war auch ein Hotspot der Frauenbewegung in München zu dieser Zeit. Da hat jeder von Namen und Rang sich fotografieren lassen. Und die Gestaltung, da gab es ein ganz besonderes Fassaden-Dekorelement außen. Eine Fantasieform, wo man Meereswellen erkennen kann, einen Drachen. Es ist keine spezifische Form. Wiederum, man hat sich inspiriert von der Natur, aber es ist nichts Konkretes dargestellt.
Die Ausstellung vermittelt ein umfassendes Bild der vielen Facetten der Jugendstilbewegung, ihre Ästhetik, das Handwerk, die Anliegen, Ideen und sozialen Ziele. Sie ist somit eine Art Gesamtkunstwerk, auch das ja ein Konzept, welches Künstler und Künstlerinnen damals beschäftigt hat und das bis heute fortwirkt. Die Einheit von Kunst und Leben ist eben nicht nur in der Jugend erstrebenswert.
Julian Ignatowitsch über Kunst für ein schöneres, gerechteres Leben, München und der Jugendstil. Susan Sontag, das war eine herausragende, eine tonangebende Essayistin, besessene Leserin und Autorin. In New York der 60er, 70er Jahre, da wurde sie rasch berühmt. Die 1933 in New York geborene starb auf den Tag genau heute vor 20 Jahren. Sie galt aufgrund ihrer kritischen Haltung zur amerikanischen Politik oder zu Vietnam auch als eine Art öffentliches Gewissen Amerikas. Sie war eine Vorzeigeintellektuelle mit großer Neigung auch zur Popkultur. Ein Jahr vor ihrem Tod erhielt sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
By temperament I am rather anti-nationalistic.
Ich bin eigentlich eher antinationalistisch und deshalb, wenn ich über Politik spreche und über mein Leben und meine Arbeit, denke ich eher in ethischen oder moralischen Kategorien. In meinem Leben und bei meiner Arbeit fühle ich mich stets der Moral verpflichtet.
I have a moral standard for my life. I have a moral standard for my work.
Soweit Susan Sontag 2003. Der Literaturwissenschaftler und Thomas Mann-Forscher Kai Siener hat über Susan Sontag publiziert und ihn habe ich gefragt, sie stellen eine Begegnung der jungen Susan Sontag in den Mittelpunkt eines ihrer Bücher, die überrascht. Heute ist nämlich nicht nur ihr 20. Todestag, sondern noch ein Jubiläum.
Genau, heute, vor 75 Jahren genau, hat Susan Sontag als 16-Jährige den zu dieser Zeit schon recht betagten Thomas Mann in seiner Villa in Pacific Palisades besucht, um mit ihm über den Zauberberg zu diskutieren. Sie war zu dieser Zeit Studentin an der University of Chicago, hat einfach seine Nummer übers Telefonbuch herausgefunden, sich selbst eingeladen und hinterher dann auch mehrfach über dieses Treffen geschrieben und sich überhaupt sehr lange mit dem Werk, eigentlich lebenslang mit dem Werk von Thomas Mann seither beschäftigt.
Wie kommt eine amerikanische 17-jährige jüdische Studentin dazu, sich an den Nobelpreisträger zu wenden, eins der kolossalsten, schönsten, aber auch schwierigsten Bücher in deutscher Sprache? Ist es, weil sie das Thema Autorschaft als Außenseitertum, Furcht vor dem trivialen Dasein oder ja die geistigen Bewegungen der Zeit interessierten? Was interessiert die an so einem großen und schwierigen Werk?
Ich glaube, Susan Sontag hatte zwei Fables. Das eine war der Kanon. Der unglaubliche Ehrgeiz zeichnete sie schon sehr früh aus, sich auf dem Höhenkamm sicher zu bewegen, sich die großen Werke der Weltliteratur draufzuschaffen. Sie hat gelesen wie eine Wilde schon in sehr frühen Jahren. Dann stößt man auch natürlicherweise irgendwann auf den Zauberberg. Das ist vielleicht das eine. Und das andere ist ein besonderes Interesse an der deutschen Kultur insbesondere. Sie hat sehr häufig und sehr früh sich schon dazu geäußert, wie wichtig ihr gerade die deutsche Literatur, nicht nur die Literatur, auch die Musik etwa ist. Und dabei ist es dann auch zeitlebens geblieben. Also in gewisser Weise war Thomas Mann ganz naheliegend für sie. Abgesehen davon lebte damals ihre Familie auch in Los Angeles, wo sie besucht hat über die Weihnachtspause in ihrem Semester.
Sie sprechen vom Höhenkamm, denn die andere Seite der Medaille ist ja, dass sie sich sehr intensiv und sehr ernsthaft mit dem scheinbar unernsten Dingen, nämlich der Popkultur, der Massenkultur, dem Film, sie war eine leidenschaftliche Cineastin, für Fotografie interessierte, ist eins der Standardwerke zur Fototheorie, ist von ihr über Fotografie, für Massenkultur, aber auch, interessant, auch auf Phänomene wie Krankheit, Klammer auf, nicht zuletzt aus eigener Erfahrung, Klammer zu, auch darauf anders guckt.
Da kommen ganz viele Dinge gerade zusammen in dem, was Sie gesagt haben. Das eine ist tatsächlich eine ganz starke Fixierung, auch eine Hochschätzung des Kanons. Die Aufweichung vielleicht des Kanons, die Infragestellung des Kanons hat sie nie mitgemacht, sondern das sind sozusagen die Schultern, auf denen sie steht. Das sind die großen Autoren der abendländischen Tradition. Und dann kommt eben das, was Sie gerade gesagt haben, was Sie auch auszeichnet, das Intellektuelle, ist diese unglaubliche Bereitschaft, sich auf alle möglichen anderen Dinge einzulassen und auch, wenn man das etwas despektierlich sagt, und so würde sie es natürlich gar nicht sagen, auf das Niederste. Also eigentlich nicht nur auf die Popkultur, die ja zum Teil auch sehr anspruchsvoll sein kann, sondern wirklich Trash. Also sie hat sich darum bemüht, Dinge, die in einem sozusagen seriösen ästhetischen Kosmos überhaupt nicht vorkommen, diese Dinge sehr, sehr ernst zu nehmen. Einer ihrer frühesten Essays, Notes on Camp, handelt ja eben davon, den Blick zu weiten und auch das Ästhetische da zu erkennen, wo man es vielleicht aus einer bornierten Highbrow-Perspektive gar nicht sehen würde, auch diese Sphären eben sehr ernst zu nehmen. Und dann kommt das Dritte hinzu, auch das haben Sie gerade erwähnt, die Betrachtung auch eigentlich nicht künstlerischer, nicht literarischer Phänomene unter dem Blickwinkel der Ästhetik, des Stils und der Metaphorik etwa. Krankheit als Metapher ist ein ganz wichtiger, zentraler, auch heute noch inspirierend zu lesender Text, der im Übrigen wieder auch zurückführt zu Thomas Mann. Also da fügt sich das eine dann auch wieder in das andere. Sie leitet die Thesen in Krankheit als Metapher ganz wesentlich ab aus ihren Thomas-Mann-Lektüren.
Sie traf Jean-Paul Sartre, sie hat ja auch in Paris eine Zeit lang gelebt und gewohnt. Sie traf auf den großen neomarxistischen Denker der Frankfurter Schule, Herbert Marcuse, auch auf Hannah Arendt. Die deutsch-jüdische Geistigkeit, haben Sie schon erwähnt, war für sie anziehend. Wir kennen Bilder von ihr. Sie hat ein Jahr vor ihrem Tod noch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Da hat sie sich die Haare bekanntermaßen gefärbt. Dadurch ist sie, glaube ich, sogar bei den Simpsons aufgetreten. Man erkannte sie sofort durch so einen weißen Haarschnitt. Strähne im schwarzen Haar. Sie lebte mit der Celebrity-Fotografin Annie Leibovitz in einer Verbindung. Also durch und durch eine intellektuelle Nonkonformistin, kann man so sagen?
Ich möchte vielleicht ansetzen an einer Person, die Sie gerade genannt haben, die, glaube ich, immer noch ein wenig unterschätzt wird im Kosmos von Susan Sontag, einfach weil Sontag sich nie wirklich in einem eigenen Essay oder so über sie geäußert hat. Und das ist Hannah Arendt. Ich bin der Meinung, man versteht Susan Sontag als Intellektuelle, auch als Medienintellektuelle, nur vor dem Hintergrund von Hannah Arendt. Zum Teil auch einfach die Gesten, die äußeren Gesten, die Art und Weise, wie sich diese Intellektuellen auf der Bühne präsentiert haben, das kann man nebeneinander legen. Und es sind ganz ähnliche Stilisierungen, Darstellungen ihrer selbst im öffentlichen Raum. Oftmals übrigens sind es auch Übernahmen betont männlicher Gesten.
Ich wollte gerade sagen, also, als öffentliche weibliche Denkerin, die die Stereotype von sich wies. Ne?
Die Zigarette im Mundwinkel und so weiter, auch sehr autoritäre Gesten zum Teil. Das ist eine Art von Aneignung, die da betrieben wird, die ganz markant ist. Susan Sontag liest im Archiv Hannah Arendt sehr, sehr genau. Und sie liest kein Buch von Hannah Arendt, das lässt sich alles recherchieren, so genau wie Hannah Arendts Buch über Rahel Varnhagen. So wie sich eben Hannah Arendt auf Rahel Varnhagen bezieht, als Rollenmodell, als also jüdische, deutschsprachige Intellektuelle, so bezieht sich Sontag auf Hannah Arendt und damit wiederum auf Rahel Varnhagen. Also ist von Susan Sontag führt so gewissermaßen genealogisch eine Spur hinein bis in die deutsche Romantik. Das ist ganz faszinierend. Was den Nonkonformismus angeht, auf jeden Fall. Also sie ist mit diesen ersten Texten, die sie geschrieben hat, Notes on Camp auf der einen Seite, mit dieser Aufwertung des Populären, der entschiedenen Aufwertung des Populären und auch provozierenden Aufwertung, das auf der einen Seite und dann der zweite, Against Interpretation, wo sie also gegen die üblichen Vorstellungen von Hermeneutik polemisiert, unter anderem am Beispiel Franz Kafkas. Sie wirft der Kafka-Philologie eine Massenvergewaltigung des Werks Franz Kafkas vor und auch immer wieder folgenden Texten stößt sie immer wieder an, eckt an, provoziert, aber man muss eben auch sagen, genau wie Hannah Arendt, sie öffnet eben auch Türen und ist dadurch bis heute auch ein Rollenmodell für weibliche Intellektuelle, sicher auch für queere Intellektuelle. Darauf haben Sie angesprochen. Auch das spielt bei Susan Sontag ja eine wichtige Rolle.
Sagt der Literaturwissenschaftler Kai Siener, der gerade ein Buch über Thomas Mann als politischen Aktivisten vorgelegt hat, über Susan Sontag, die vor 20 Jahren gestorben ist. Ende Oktober wird der 200. Geburtstag des Walzerkönigs Johann Strauss sein. Veranstaltungen, Konzerte, 3 Ausstellungen stehen auf dem Programm in Wien. Unter anderem wird in der Silvesternacht sein Donauwalzer explosiv interpretiert. Akustische Höhen Flüge mit dem Komponisten der Fledermaus verspricht also das kommende Jahr. Und Oliver Schosch beginnt schwungvoll.
Die bekannteste Melodie von Johann Strauss ist auch eine von Österreichs populärsten Melodien. Machen im Straußjahr 2025 oder bewusst weglassen? Natürlich machen, und zwar in allen möglichen Varianten und Stilen, sagt der Intendant und künstlerische Geschäftsführer der Stadt Wien für das Straußjahr Roland Geier.
Der Donauwalzer wird uns klarerweise über das ganze Jahr immer wieder in verschiedensten Formen und Ausprägungen begleiten. Der hat halt so eine Omnipräsenz in allem und jedem, dass du um diesen Donauwalzer kaum herumkommst.
Eines der ungewöhnlichsten Donauwalzer-Projekte ist eine queer-feministische Version des Stücks mit neuem Text vom Schmusechor in Wien. Aufgeführt wird es im August in einem Naturpark auf einem Hügel am Stadtrand von Wien mit Blick auf die Donau. Im Straußjahr 2025 sind insgesamt 65 Produktionen an 250 Spieltagen geplant. Das Programm untergliedert sich in 3 Bereiche. Der erste nennt sich Pur. Hier werden die Werke in klassischer Form aufgeführt, bekanntere und ziemlich unbekannte. Im Januar zum Beispiel gibt es im Theater an der Wien eine ganz besondere Premiere.
Vom Spitzendoktor Königin, eine mehr oder minder völlig unbekannte Operette, auch für Fachleute. Eine Operette, die man, glaube ich, seit Jahren oder Jahrzehnten kaum mehr sehen konnte.
Im zweiten Programmbereich mit dem Titel Mix gibt es Strauss-Werke und Melodien modern interpretiert. Und da wird gerade eine der bekanntesten Operetten bearbeitet, der Zigeunerbaron. Die Musik wird vom bekannten Tiroler Multi-Instrumenten-Ensemble Fra Nui modern arrangiert und das Libretto der Operette wird vom deutschen Schriftsteller und Dramaturg Roland Schimmelpfennig umgeschrieben, erzählt der Intendant Roland Geier.
Die weibliche Hauptrolle, der Safi, ist bei Johann Strauss, die sich alles gefallen lässt. Da kommt der Herr Baringkei und sagt, ich heirate dich, weil er eine andere nicht kriegt. Sie sagt ja, er sagt dann, ich heirate dich plötzlich nicht mehr. Er zieht in den Krieg, kommt aus dem Krieg zurück und sagt, jetzt heirate ich dich wieder. Und dann heiratet sie ihn auch und sagt wieder ja. Also dieses Frauenbild wird natürlich unter Roland Schimmelpfennig ganz anders sein.
Strauß Musik wird auch im Zelt des Zirkustheaters Roncalli erklingen und bei einem DJ-Set bei einer Party auf der Wiener Donauinsel.
Dann geht es mir darum, auch das Zeitgenössische so einzubinden und auf Johann Strauß affin abzubilden.
Roland Geier will auch ein Zeichen setzen gegen die vielen Klischees, die es über Johann Strauß gibt. Der erste Popstar der Welt, der Walzerkönig, der Tanzmusiker.
Die letzte Bezeichnung stört mich am meisten, nämlich der Tanzkomponist. Das Problem liegt vielleicht auch an dem, dass er weder ein Violinkonzert noch eine Symphonie oder dergleichen komponiert hat. Nur unter Anführungszeichen Walzer, Polkas und Operetten. Aber wenn man seine großen Konzertwalzer ansieht, dann sind das im Prinzip symphonische Dichtung von einer Qualität à la Franz Liszt oder auch in den wagnerischen Bereich. Und wenn man ihn als den großen Popstar bezeichnet oder ersten Popstar überhaupt der Geschichte, dann liegt es wahrscheinlich an dem, dass er es geschafft hat, Massen anzuziehen, im Gegensatz vielleicht zu Beethoven oder auch Mozart.
Und dann gibt es noch den dritten Programmbereich, wo Johann Strauß Musik in neuen Dimensionen jenseits eines Konzerts erklingen soll. Zum Beispiel bei einer Klanginstallation im Teich auf dem Wiener Karlsplatz unter einem riesigen, aufblasbaren Oktopus.
Oliver Schosch über die zu erwartenden Feierlichkeiten im Johann Strauß-Jahr. US-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk sorgt mit seiner Wahlempfehlung für die AfD in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag für Wirbel. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Adelbert Sinjavski.
Erst in der vergangenen Woche hatte Elon Musk den deutschen Wählerinnen und Wählern empfohlen, ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Das schrieb der US-Milliardär in seinem Online-Dienst X. Heute hat er seinen Wahlaufruf ausführlicher begründet. Die Zeitung Welt am Sonntag hat den Text von Musk als Gastbeitrag in ihrer aktuellen Ausgabe abgedruckt. Daneben steht ein Gegenkommentar von Jan-Philipp Burkhardt, der ab dem 1. Januar Chefredakteur der Weltgruppe wird. Nicht nur der Inhalt des Gastbeitrags sorgt für Kontroversen. Redaktionsintern wird auch über die Entscheidung heftig diskutiert, die Wahlempfehlung abzudrucken. Die Leiterin des Ressorts Meinung hat als Konsequenz aus der Veröffentlichung ihre Kündigung eingereicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Sich auf fremdem Gebiet einmischen, das versucht nicht nur Trump-Berater Musk, sondern auch der designierte US-Präsident. Und zwar im Fall von TikTok. Die chinesische Video-App muss in den USA laut einem Gesetz bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Andernfalls muss sie aus den US-App-Stores verschwinden. Donald Trump rief das oberste Gericht auf, das Gesetz auszusetzen und teilte mit, er könne die Plattform mit Verhandlungen retten und zugleich eine Lösung für die Sicherheitsbedenken der US-Regierung finden. Der künftige Präsident kann das Gesetz nicht selbst außer Kraft setzen. Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump noch ein TikTok-Verbot angestrebt. Bei der Wahl 2024 wählten überdurchschnittlich viele Jungwähler und TikTok-Nutzer den Republikaner. Sie spielte die Julia an der Seite ihres britischen Kollegen Leonard Whiting, der den Romeo verkörperte. Die Rede ist von Schauspielerin Olivia Hussey. Sie war nur 15 Jahre alt, als sie in der Verfilmung des Shakespeare-Dramas von Regisseur Franco Zeffirelli 1968 mitspielte. Hussey und Whiting wurden als beste Nachwuchsdarsteller mit dem Golden Globe ausgezeichnet. 2023 verklagten beide Schauspieler die Produktionsfirma wegen einer Nacktszene im Film auf Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Die Klage wurde von einem Gericht abgewiesen. Gestern ist Olivia Hussey im Alter von 73 Jahren gestorben. Wir hoffen, dass die Wellen der blauen Donau Schiffe voller Schönheit und Liebe antreiben. Diese poetischen Worte stammen von Maestro Riccardo Muti, der das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigieren wird. Man wolle eine Botschaft von Harmonie, Schönheit und Frieden senden. Auch das Neujahrskonzert widmet sich vor allem Johann Strauß. Über das Konzert in Wien berichtet Kultur heute am Neujahrstag.
So soll das sein. Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjavsky waren das. Präsident Putin bittet bei Aserbaidschan um Entschuldigung für das Flugzeugunglück. Darüber berichten die Informationen am Abend. Gleich für Kultur heute war Michael Köhler, Mikrofon Ihnen einen guten Abend.